Friede sei mit euch, liebe Gemeinde. Bücher über Jesus sind eine Woche vor Weihnachten ein echter Kassenschlager. Der Büchermarkt der letzten Jahre hat uns vorgeführt, wie überbordend die Nachfrage ist nach Jesus Romanen und Jesus Biografien. Da schrieb Papst Benedikt ebenso einen Jesus-Bestseller wie Peter Seewald. Und bei der Lektüre stößt man auf einen schillernden Jesus. Jesus als politischer Aktivist oder Wunderheiler, als Rabbi oder sozialer Prophet, als religiöser Reformer oder Feminist, als gewaltloser Revolutionär oder Philosoph. Und zuletzt stieß ich bei meiner Recherche auch noch auf einen Roman über eine fiktive Ehefrau von Jesus. Der Roman hat den Titel »Das Buch Anna«. Sue Monk Kidd, vielleicht manchen von Ihnen durch ihren Weltbestseller »Die Bienenhüterin« bekannt, hat eine literarisch wirklich beeindruckende Frauengestalt namens Anna geschaffen. Diese fiktive Anna begleitet Jesus aus Nazareth auf seinen Wanderungen durch das biblische Galiläa und mit ihrem rebellischen Geist und ihrem messerscharfen Verstand, aber auch mit ihrer hervorragenden Tora-Kenntnis ist sie Jesus wirklich eine Gefährtin auf Augenhöhe. Das Buch ist in den USA als historisches und literarisches Meisterwerk gefeiert worden und 2020 auf Deutsch erschienen. Sehr kenntnisreich und spannend zu lesen. Das Buch Anna. Mich überrascht dieses Interesse immer wieder. Was treibt Menschen heute an, nach Jesus zu fragen? Und was suchen sie bei ihm? Gerade eben haben wir in der Lesung aus dem Neuen Testament von einer solchen Suche zu den Lebzeiten Jesu gehört. Matthäus hatte sie aufgeschrieben. Menschen fragen nach Jesus heute wie damals. Und manche stellen diese Fragen aus bodenloser persönlicher Not. Sie suchen verzweifelt nach Hoffnung und nach Orientierung. Und liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie das auch selbst aus den ganz dunklen Phasen Ihres eigenen Lebens. Einer, der an einem solchen Tiefpunkt angelangt ist und aus großem Elend nach Jesus fragt, ist Johannes der Täufer. Eingekerkert fristet er sein kümmerliches Leben in einem Gefängnis, vermutlich in einer Festung am Toten Meer. Johannes hatte Herodes Antipas öffentlich düpiert, indem er ihn für seine Frauengeschichten kritisiert hatte. Und damit war er in den Augen des Königs zu einem äußerst gefährlichen politischen Gegner avanciert. Niemand mischt sich ungestraft in die Familienangelegenheiten eines Herodes ein. Und gerade mit seiner großen Anhängerschaft erschien dem König dieser Johannes als sehr, sehr gefährlich. Anhänger unter der jüdischen Landbevölkerung, aber auch beim Militär. Dieser Johannes schien sowas wie ein populärer Prediger zu sein, der gleichzeitig ein geborener Anführer und Rebell gegen die römischen Besatzer sein könnte. Das schürte die Aggression des Königs, der selbst ein Günstling der Römerwehr war, und die königliche Angst vor Machtverlust hatte Johannes den Täufer schließlich in seine Todeszelle gebracht. Sein Leben steht nun auf des Messers Schneide, und viele von Ihnen wissen das vermutlich. Dieser ungleiche Konflikt wird für Johannes tödlich enden. Elender könnte man sich sein Ende kaum vorstellen. Sein Kopf wird schließlich auf einem Tablett den Partygästen des Königs Herodes Antipas zur Belustigung serviert. Die Stieftochter Salome hatte Herodes Antipas zu dieser obszönen Geste verangestachelt und ihm als Belohnung für diese Bluttat einen Tanz vor seinen königlichen Partygästen versprochen. Der heutige Abschnitt aus dem Matthäusevangelium erinnert uns an eine andere, frühere Szene aus dem Leben des Täufers. den Johannes erreichen durch die Ritzen seines Gefängnisses immer wieder Berichte über diesen eigenartigen Retter und Visionär namens Jesus. Seine Anhänger halten Johannes auch in seiner Zelle auf dem Laufenden, informieren ihn über den charismatischen jungen Mann, den Johannes selbst vor einiger Zeit getauft hatte. Anders als heute Morgen unser Täufling Jakob hat Johannes Jesus in einem Fluss im Jordan getauft. Aber genauso wie bei Jakob unterstrich auch diese Taufe damals die untrennbare Verbindung zwischen Gott und einem besonderen Menschen, unlösbar im Leben und im Tod. Johannes rätselt und grübelt über die Nachrichten, die ihn erreichen, in seiner Gefängniszelle nach. Und ihm fällt ein, dass sein Vater Zacharias den so lange vergeblich erwarteten Nachwuchs nach der Geburt voller Freude in den Armen gehalten hatte und dann dem Neugeborenen prophezeit hatte: Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen. Diese Ankündigung seines Vaters hatte Johannes tatsächlich mit seinem Leben eingelöst. Wir würden vielleicht mit Blick auf den Täufer sagen, dass dieser Freak in seiner zotteligen Kleidung, mit seinem unrasierten und unfrisierten Auftreten und mit seiner unverblümten Rede schon eine echte Type war. Seine Zeitgenossen sagten: Er ist ein glaubwürdiger Urtyp, so ein Prophet wie Elias, einer, der Menschen magnetisch anzieht. Johannes hatte mit seinen kantigen Bußpredigten den Messias als einen viel stärkeren und viel mächtigeren angekündigt. Seiner Fangemeinde hatte dieser schroffe Rufer das Kommen des Gottesreiches wie ein endzeitliches Drama ausgemalt. Scharen von Menschen waren in die Wüste gelaufen, um ihn von dieser großen Wende in der Geschichte der Menschheit erzählen zu hören. Johannes hatte eine neue und radikale Moral gepredigt. Den Steuereintreibern hatte er zugerufen: Kehrt um, ändert euer Leben, nehmt nicht mehr Geld, als euch zusteht, beutet niemanden aus. Er hatte ihnen ins Gewissen geredet. Und den oberen 10.000, den Reichen, hatte er gesagt: Teilt euren Reichtum mit den Armen. Und die Soldaten hatte er ermahnt: Verzichtet auf Gewalt. Johannes hatte Tacheles geredet und nicht weniger als ein reinigendes Endgericht vom Messias erwartet. Er war zutiefst überzeugt, der Messias würde endlich die Spreu vom Weizen trennen. Die brutalen Täter in Palästina würde er bestrafen und die hilflosen Opfer würde der Messias retten. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns an dieser Stelle kurz innehalten. Johannes hatte das zermürbende Warten lebenslang geübt und er hatte es anderen immer wieder ans Herz gelegt, das geduldige Warten auf den Richter. Dieser Messias würde dem überwältigenden Unrecht auf Erden endlich, endlich Einhalt gebieten und der maßlosen, zerstörerischen Gier auf Erden ein Ende machen. Ich frage mich, was Johannes wohl heute zu sagen hätte. Hätte er angesichts des politischen Ringens auf der Weltklimakonferenz in Dubai in den vergangenen Tagen einfach seine öffentlichen Worte von damals lautstark öffentlich wiederholt? Kehrt um, ändert euren Lebensstil, wenn ihr nicht zugrunde gehen wollt? Der Wüstenprediger hatte dem kompromisslosen Warten auf die weltweite Herrschaft Gottes nicht weniger als sein ganzes Leben gewidmet. Wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei Ihnen aus, liebe Gemeinde? Haben Sie vielleicht längst schon innerlich die Segel gestrichen angesichts der niederschmetterten Nachrichten aus Israel und Ghana, aus der Ukraine und dem Sudan? Haben Sie resigniert vor Ausbeutung und Vertreibung, vor Umweltzerstörung und Massenmord auf dieser Erde? Warten wir Christinnen und Christen noch mit den Jüdinnen und Juden und so vielen anderen Menschen leidenschaftlich darauf, dass unsere zerrissene Welt endlich heil wird? Erwarten wir das auch noch für unser eigenes, vielleicht beschädigtes und verletztes Leben, dass es heilen kann? Kennen Sie, liebe Gemeinde, diese brennende Sehnsucht nach einer besseren Zukunft für diese Erde, für die nächsten Generationen, egal wo auf unserem Erdball? Und dieses tief innen schmerzende Sehnen danach, dass die gut kaschierten Wunden im persönlichen Leben endlich heilen mögen? Mich beeindruckt es zutiefst, mit wie viel Geduld und Langmut und Leidenschaft der Asket Johannes seiner Berufung folgt. Sogar noch, als er in seiner schäbigen Zelle, völlig eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, eher vor sich hin vegetiert. Bei diesem radikalen und schroffen Mann kann man lernen, dass Geduld tatsächlich so etwas ist wie der lange Atem der Leidenschaft. Eberhard Jüngel, der große Theologe, hat das einmal präzise auf den Punkt gebracht und gesagt: Jede große Leidenschaft bedarf der Geduld und muss ihrer auch fähig sein. Und wahre Geduld ist das genaue Gegenteil leidenschaftsloser Ergebenheit oder Resignation. Wahre Geduld ist allemal verarbeitete Leidenschaft. Von genau dieser Geduld und Leidenschaft geprägt, reagiert Johannes zutiefst irritiert, als er von Jesus ganz anderes als erschütternde Gerichtsworte zu hören bekommt. Stattdessen wird ihm von Heilungen, Totenauferweckung und der radikalen Solidarität Jesu mit den armen Leuten erzählt. Kann dieser Jesus dennoch, dieser leidenschaftlich erwartete Friedefürst der Jüdinnen und Juden sein? Vielleicht hat Johannes mit Blick auf seine eigenen Ketten auch spöttisch gedacht, dass die Befreiung des Reiches Gottes zumindest bei ihm noch nicht angekommen ist und auch nicht bei seinen Leidensgenossen im Gefängnis. Dennoch, geschult an den Verheißungen der hebräischen Bibel, hatte der Täufer einen ganz anderen Messias erwartet und ist dennoch verblüffend offen. Er schickt seine Leute aus und lässt Jesus direkt fragen: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Interessant, wie Jesus auf diese drängende Frage des Täufers reagiert. Wie so oft antwortet er völlig anders, als das Publikum es erwartet. Kein klares Ja, ich bin es. Kein liebe Zuhörerschaft, ja, tatsächlich, ich bin der Messias, das habt ihr gut erkannt. Kein Abnicken durch Jesus, aber auch kein Garantieschein für die Fragenden selbst. Auf den beruhigenden Satz, macht euch keine Sorgen, ihr seid auf dem richtigen Weg, warten die Fragenden vergeblich. Jesus verweigert die Antwort darauf, wer er in Wahrheit ist. Dieser direkten Frage entzieht er sich. Und stattdessen lenkt er den Blick des Volkes um ihn herum auf das, was sie selbst sehen und auf das, was sie selbst hören. Im Matthäusevangelium wird vor unserer Johannesgeschichte ausführlich von den überraschenden Taten Jesu, von seinen anrührenden Worten und seinen lebensnahen Geschichten erzählt. Aber alle diese Berichte signalisieren auch, bequem gepolsterte Zuschauerplätze gibt es bei Jesus nicht. Und auf gehorsames, blindes Hinterhertapern, darauf warten wir bei Jesus vergeblich. Stattdessen ist bei ihm Selbstverantwortung und religiöse Mündigkeit gefragt. Mit eigenen Augen sollen wir genau wie die Johannesjünger und Jüngerinnen sehen, was geschieht, wenn Jesus ins Spiel kommt. Dafür müssen wir vielleicht zweimal hinschauen, tiefer hinsehen und auch hinter die Dinge schauen. Geschärft an den Aussagen der Bibel können wir dann aber selbstständig wahrnehmen, was von Jesus zu halten ist. Oder, um noch einmal die Worte des Matthäus zu wiederholen, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Wer erlebt, was Jesus tut und wie er redet, kann sich die uralte Messias-Frage tatsächlich selbst beantworten. Und dafür soll der Verstand ausdrücklich nicht abgeschaltet werden. Nein, den Verstand brauchen wir, um die Spuren des Messias in der eigenen Gegenwart entdecken zu können. Es mag um uns herum vielleicht keine eindeutigen Beweise für das Kommen dieses Friedenfürstens geben und auch nicht für den Beginn seines Friedensreiches. Aber für Menschen wie uns, die versuchen, Augen und Ohren und Herzen offen zu halten, ist es möglich, viele, viele Hinweise zu finden. Liebe Gemeinde, vielleicht entdecken Sie diese hoffnungsvollen Zeichen, wo an einem Endpunkt Ihres Lebens, angesichts von Tod und Trennung, von Scheitern oder Krankheit, sich zunächst ganz scheu und dann immer klarer ein Neuanfang abzeichnet, den Sie selbst für sich niemals mehr für möglich gehalten hätten. Oder wo sich die gewohnte lähmende Einsamkeit und Verzweiflung langsam in zaghaften Lebensmut verwandelt. Oder Sie werden plötzlich berührt von der Liebe Gottes zu diesem kostbaren und zerbrechlichen Leben. Vielleicht, wo Sie wie die Familie von Jacob Sturges über das Wunder des Lebens ehrfürchtig zu staunen beginnen. Wir entdecken die Hinweise auf das Himmelreich mitten unter uns, aber auch da, wo in dieser gewalttätigen Adventszeit 2023 Menschen couragiert die Würde anderer verteidigen oder humanitäre Hilfe leisten. Ich nenne Brot für die Welt und Diakonie-Katastrophenhilfe nur stellvertretend für so viele, viele andere Engagierte. Oder wo Leute unerschrocken eintreten für die Rechte von Menschen, die sonst keine Lobby haben, oder für die kommenden Generationen auf dieser Erde. Selbst wenn das für diese Engagierten mit hohen Risiken verbunden ist, nicht anders als damals für Johannes. Jesus provoziert dazu, dass Menschen sich positionieren, dass sie Stellung beziehen und am Ende sogar bereit sind, für ihre Überzeugungen Nachteile in Kauf zu nehmen, Widerspruch und Feindschaft zu ertragen. Jesus lockt Menschen aus den wohltemperierten Wohlfühloasen ins Unbequeme und Riskante hinaus und verändert damit diese Welt. So entstehen durch alle Zeiten die vielen Zeichen des Friedensreiches, das uns verheißen ist. Noch ein letztes Mal zurück zu Matthäus. Seine Ermutigung an uns heißt klipp und klar: probiert die Botschaft Jesu doch an euch selbst aus. Probiert sie an eurem Leben aus. Testet es an euch selbst, ob dieser Jesus die Kraft hat, euer Leben und diese Welt zu verändern, eurem Leben Sinn und Gewicht zu geben. Probiert es. Lasst euch auf dieses Wagnis ein. Liebe Gemeinde, gerade die Advents- und Weihnachtszeit lässt viele von uns dünnhäutiger werden. Erinnerungen werden wach, Trauer und Verluste fühlen sich noch schmerzlicher an als schon sonst. Die schönen Adventslieder wie hier im Gottesdienst erhöhen dann den inneren Druck, sich die aufgestauten Tränen nicht anmerken zu lassen. Und die Leerstellen unseres Lebens treten noch deutlicher hervor. Und die geliebten Menschen, die uns fehlen, behaupten ihren Platz in unserem Herzen besonders schmerzlich, wenn wir uns an andere, glücklichere Zeiten erinnern. Aber liebe Gemeinde, es wird nicht Weihnachten, weil unsere Welt heil wäre. Auch wenn sich die Sehnsucht nach dieser heilen Welt jetzt besonders intensiv rühren mag. auch wenn die Festfreude der anderen manchmal die eigene Bedürftigkeit noch weiter in den Vordergrund schiebt. Es wird Weihnachten, weil Gott kommt und der lässt sich nicht hindern. Es wird Weihnachten gerade für die Menschen mit den empfindlichen und wunden Seelen, für die Alten und Jungen mit den offenen Augen und Ohren und mit den berührbaren Herzen. Es wird Weihnachten, weil Gott den Weg in unser Glück, in unsere Dankbarkeit, aber auch in unsere tiefsten Nächte und dunkelsten Tage findet. Gott findet den Weg zu Menschen, die sich ihm nicht anders als der gefangene Johannes mit ihrem elenden und beschädigten Leben leidenschaftlich entgegenstrecken. Gott kommt zu denen, die im Tal der Tränen wohnen. Menschen warten auch im Advent 2023 auf Worte, die sie berühren und aufrichten, auf Bilder, auf Musik, die tröstet und die dazu bewegt, den eigenen Lebensweg mit neuem Elan und Mut anzugehen. Die Kraft geben, nicht stehen zu bleiben, gelähmt beim Blick zurück, sondern sich einen zweiten heilsamen Blick zu gönnen, nach vorne, auf unerwartete, manchmal erst kleine Möglichkeiten, die sich vielleicht noch undeutlich abzeichnen, aber die größer werden werden. Gottes neue Möglichkeiten für mich selbst, für meine Liebsten und für diese gebeutelte Welt. Der zweite Blick ändert rein oberflächlich nichts an den Realitäten, aber er erlaubt die niederdrückenden Fakten nicht als endgültiges Ende, sondern als einen möglichen Anfang zu sehen. Hier wächst tatsächlich die adventliche Geduld, die selbst Durststrecken übersteht, und es entsteht die Leidenschaft, auch Wüstenzeiten zu überdauern. Am Schluss unserer Geschichte wendet sich Jesus noch einmal mit drei geschliffenen rhetorischen Fragen an seine Zuhörenden und fragt: Ihr seid doch wohl nicht in die Wüste ausgezogen, um ein im Wind schwankendes Schilfrohr zu sehen. Denn diese Schilfrohre konnte man tatsächlich bis heute entlang des Jordans in der Wüste finden. Und dann fragt Jesus weiter: Oder was zu sehen seid ihr denn hinausgegangen? Ein Menschen in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Ja, die Wüste war damals ein Ort, wo man Menschen in luxuriösen Kleidern antreffen konnte, weil sie dort in den Winterpalästen zu Hause waren. Aber dafür sind diese vielen Menschen nicht in die Wüste geströmt. Sie sind tatsächlich mit der Hoffnung gekommen, einen einzigartigen Propheten zu treffen. Und sie hatten ihn gefunden. Und er hatte ihnen den Weg zu Jesus gewiesen. Liebe Gemeinde, wollen wir demselben Fingerzeig folgen? Vielleicht erfahren Sie dann, wo in der Wüste die Hoffnung wohnt und wo sie selbst an solch unwirtlichen Orten wächst und in schweren Zeiten wurzelt. Jesus unterstreicht das mit den Worten des Propheten Maleachi: Siehe, ich sende einen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Maleachi stellt sich diesen Boten Gottes als einen Engel vor, ein Engel, der dem Messias vorausgeht. Was für eine schöne Vorstellung. Vielleicht folgen auch wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit diesem besonderen Engel und lassen ihn uns führen aus den Wüsten unserer Zeit hin zu Jesus führen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.